Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Unser Thema heute ist die Lehren aus dem Fall Wirecard. Es ist Freitag, der 28. Mai 2021.
Hier ein Hinweis vom Werbepartner Bayer. Im Jahr 2050 werden ca. 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter. Wie kann die Ernährung nachhaltig gesichert werden? Und wie können die Menschen gesund bleiben und auch im Alter ein gutes Leben führen? Bayer leistet mit Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Herausforderungen. Interesse an der Zukunft von Gesundheit und Ernährung? Erfahren Sie mehr auf bayer.de/biorevolution.
Bei dem Möbelkonzern Steinhoff waren es 2017 rund 7 Milliarden Euro an Börsenwert, die sich binnen Minuten in Luft auflösten. Bei der Containerverleihfirma P&R ging seit 2018 mehr als 1 Milliarde Euro an Anlegergeld verloren. Den Höhepunkt markierte 2020 der DAX-Konzern Wirecard, wo in kurzer Zeit mehr als 10 Milliarden an Börsenwert zerstört wurden, als der Bilanzskandal offiziell wurde. Atemberaubende Zahlen und atemberaubende Fälle, die dem Wirtschaftsstandort Deutschland gleich in doppelter Hinsicht schaden. Erstens dem Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Behörden und der Reglements des Wirtschaftsstandorts allgemein. Und zweitens, die Fälle sind abschreckend für Kleinanleger, selbst mehr für die private Altersvorsorge über Aktien zu tun. Ist Deutschland also ein Paradies für Kapitalbetrüger? Was lässt sich ein knappes Jahr nach dem historischen Skandal um Wirecard genau aus diesem Betrugsfall lernen? Und was muss geschehen und geschieht, um den Finanzstandort wieder aufzurichten? Darüber wollen wir heute informieren und diskutieren. Mein Name ist Sven Clausen und ich spreche heute mit einer Kollegin, die sich wirklich auskennt. Katharina Slotschik, der Korrespondentin des Manager-Magazins für Finanzmärkte und Banken mit Standort in Frankfurt. Guten Morgen, Katharina.
Ja, hallo, guten Morgen, Sven. Ist jetzt ein Jahr her, dass Wirecard implodiert ist. Und so in den nächsten Wochen und Monaten wird es ja auch noch so richtig spannend, weil die Staatsanwaltschaft ist ja jetzt auf der Zielgeraden mit der Anklageschrift und der Parlamentarische Untersuchungsausschuss muss ja bis zu den Bundestagswahlen im September auch noch seinen Abschlussbericht abliefern. Also wird das auch nochmal ganz interessant, wie Sie das da alles zusammenfassen und was deren Quintessenz sein wird.
Genau, und wir bereiten uns mal vor auf dieses Finale in diesem ganz besonderen historischen Fall. Es gibt ja immer die Argumentation bei solchen Bilanzskandalen, tja, Mensch, vor krimineller Energie ist man nie gefeit. Aber die drei Fälle, die sind besonders krass, die wir gerade genannt haben, Steinhoff, P&R und vor allem Wirecard, weil es dort nicht nur um hohe Schäden ging und geht, sondern weil vorher jeweils schon in gar nicht mal so geheimen Fachzirkeln es Hinweise gab, dass dort etwas schiefläuft. Zum Teil hatten sogar auch schon Medien breit darüber geschrieben. Im Fall Steinhoff waren das wir, also das Manager-Magazin, im Fall Wirecard noch viel intensiver und breiter die Financial Times. Trotzdem ging das Unheil weiter und die Anlegergelder wurden weiter angeworben und gingen dann am Ende verloren. Wenn wir uns jetzt mal auf den Fall Wirecard konzentrieren, wo stehen wir da gerade, Katharina? Warum konnte Wirecard in Deutschland passieren? Welche Checks and Balances haben da versagt? Wie sind die Erkenntnisse jetzt knapp ein Jahr, nachdem das passiert ist?
Ich glaube, es gibt so drei oder vier Grundübel, die dazu beigetragen oder es erleichtert haben. Es gibt ein sehr, sehr großes Misstrauen hier in Deutschland gegenüber angelsächsischen Leerverkäufern. Also Spekulanten, die darauf wetten, dass ein Aktienkurs sich nach unten bewegt. Das waren ja mit die ersten Warner bei Wirecard und man hat die nicht so ganz ernst genommen, weil man sieht häufig diese angelsächsischen Leerverkäufer einfach als Menschen an, die am Unglück, am Schaden anderer Geld verdienen wollen. Und man hat sich nicht so richtig auseinandergesetzt mit den Kritikpunkten, die sehr, sehr früh angebracht haben. Der zweite Punkt ist vielleicht, dass Deutschland hat ja jetzt nicht so viele erfolgreiche Tech-Konzerne hervorgebracht, die es mit den Großen des Silicon Valley aufnehmen können. Bei Wirecard sah es so aus, als ob die das könnten. Und vielleicht hat man deswegen zu einem gewissen Grad auch so bei den Kontrollbehörden so Manschetten gehabt und sich gedacht, was sollen wir die jetzt angehen oder vielleicht zu früh angehen, solange die Beweise, dass da irgendwas Schlimmes im Spiel ist, noch nicht so überzeugend sind. Das Dritte, was wir gesehen haben, was so gar nicht funktionierte, waren halt einfach Bilanzkontrollen mit Blick auf Betrug. Die Bilanzkontrollen in Deutschland sind auf zwei Behörden bislang verteilt gewesen, auf die Finanzaufsicht BaFin und auf die DPR, die Deutsche Prüfungsstelle für Rechnungslegung. Und die DPR hatte keine Kapazitäten und zum Teil auch keine Lust, wie sich herausstellte in dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wo das sehr, sehr genau aufgearbeitet wurde, da eine ganz tiefgehende, was man dann als forensisch bezeichnet, so eine ganz tiefgehende forensische Untersuchung zu machen und sich richtig in diese Wirecard-Bilanzen einzugraben und dann nachzugucken, was liegt da im Argen. Und dadurch, dass das auch noch zwei Behörden waren, ging dann auch zwischen denen in Sachen Kommunikation und wer macht jetzt wann was und wie lange wartet man, bis der eine tätig wird, wann tritt man ihm wieder auf die Füße und dergleichen, ging dann halt einiges verschütt und ist durch irgendwelche Roste gefallen. So dass deutlich wird, das muss sich ändern, weil sonst die Gefahr besteht, dass sowas nochmal passiert.
Und der vierte Fall?
Ja, ich habe jetzt DPR und BaFin letztendlich zu einem gewissen Grad zusammengefasst. Du kannst natürlich das Problem mit den Kontrollbehörden auch noch auf andere ausdehnen. Also auch die Kontrollbehörde für die Wirtschaftsprüfer hat letztendlich nicht so richtig schnell zu irgendwelche Ergebnisse, also schon gar nicht publiziert, weil sie eher so im Hintergrund im Geheimen arbeiten, so dass man die mit hinzuzählen kann, weil ja auch die Wirtschaftsprüfer sich so ganz und gar nicht mit Ruhm bekleckert haben bei der ganzen Wirecard-Affäre. Die haben ja 10 Jahre lang einfach völlig kommentarlos und problemlos uneingeschränkte Testate an Wirecard verteilt. Und im Nachhinein im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ist klar geworden, dass es da ganz, ganz viele Fragezeichen und Alarmsignale gab, denen nicht richtig nachgegangen wurde.
Bei den ersten beiden Gründen, die du genannt hattest, nämlich so eine Aversion gegenüber den Shortsellern und vielleicht eine, etwas zu große Zurückhaltung, weil man hoffte, da würde ein Tech-Konzern heranwachsen. Da lässt sich relativ wenig seitens der Politik machen. Bei den Shortsellern habe ich den Eindruck, da ist es inzwischen so, dass man die schon ernster nimmt. Das haben wir ja bei dem Fall Grenke-Leasing gesehen, wo auch einige Shortseller meinten, da könne was schief laufen. Und da hat man dann sehr genau hingeguckt. Der Konzern übrigens auch selbst, ne?
Da ist vor allem die BaFin auch irgendwie relativ früh aktiv geworden. Also die haben die Warnhinweise, die in der FT standen. Die Financial Times hat die Probleme ja sehr, sehr früh beschrieben, ernst genommen und sich da frühzeitig offenbar dahinter geklemmt, weil da jemand gesagt hat, so, das muss jetzt passieren, das hat funktioniert. Aber so richtig geklärt, wieso es so lange gut gehen konnte, ist es ja bislang auch irgendwie nicht. Wir haben ja auch noch den Fall Greensill, wo es funktioniert hat. Auch da sehen wir ja, wenn man früh genug aktiv wird, dass man Schlimmes abwenden kann. Aber auch da stellt sich halt die Frage, wieso ist da nicht die Behörde auch noch ein bisschen schneller aktiv geworden, weil es da auch noch ein bisschen früher Warnsignale gab.
Auf jeden Fall hat man jetzt den Eindruck, da interessiert mich deine Sicht der Dinge, dass die Politik bei den Punkten 3 und 4, die du genannt hast, nämlich die Bilanzprüfung und auch die Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin, dass sich das nun ändern soll. Finanzminister Scholz, gleichzeitig der Kanzlerkandidat der SPD, scheint die Gefahr erkannt zu haben und hat versprochen, die Aufsicht zu verbessern. Die BaFin sollte ja bislang schon Schutztruppe sein, aber jetzt wird sie aufgerüstet. Was passiert?
Also einerseits bekommen sie mehr Mitarbeiter. Derzeit ist davon die Rede, dass etwa 160 zusätzliche Stellen da geschaffen werden. Die BaFin hat ja bereits rund so 2700 Mitarbeiter. 160 ist nicht schlecht. Diese zusätzlichen Kapazitäten gehen dann vor allem auf zwei Dinge drauf. Einmal so eine Art schnelle Eingreiftruppe, dass wirklich die Mitarbeiter ganz schnell vor Ort irgendwo hin können zu einer Inspektion, wenn das notwendig ist, wenn es brennt und nicht so dieses klassische Prozedere erstmal seinen Lauf nimmt. Es passiert etwas Fragwürdiges, man fordert Unterlagen an, wartet, bis die kommen, verschickt Fragen, fordert weitere Unterlagen an. Nein, also jetzt geht es darum, dass dann sozusagen ganz schnell die Leute vor Ort bei dem Unternehmen auch erscheinen und sich einbuddeln und in die Unterlagen sofort reinschauen und gucken, was läuft hier schief, was müssen wir ändern. Weitere Leute sollen sich auch darum kümmern, dass das, was bei Wirecard passierte, sich bei anderen nicht wiederholt, dass man nämlich Unternehmen, die nicht so eine klassische Bank sind, die halt nicht so wie so eine deutsche Bank, Commerzbank, gut, die werden eh von der Europäischen Zentralbank reguliert, aber jetzt nicht wie so eine Privatbank Warburg oder so, die halt ein bisschen anders funktionieren, die schnell wachsen sind, wie so eine N26 zum Beispiel, so eine Digitalbank, dass man sich stärker um die kümmert und die auch von vornherein sozusagen ins Visier nimmt, weil die muss man zum Teil anders betrachten als so eine klassische Bank. Da muss man sich andere Kennzahlen anschauen, da muss man auf andere Alarmsignale hören und da muss man aufgrund des schnellen Wachstums auch viel, viel schneller möglicherweise vorgehen oder aufmerksamer sein. Also mehr Leute für diese Aufgaben. Und das Dritte, was sehr wichtig ist, ist, dass der Präsident der Behörde mehr Befugnisse bekommt. Also die Führungsspitze der BaFin besteht ja aus 6 Personen. Das ist der Präsident und da unten drunter gibt es 5 Direktoren, die sehr eigenständig für ihre jeweiligen Bereiche verantwortlich sind. Also Bereiche sind dann Bankenaufsicht, Versicherungsaufsicht, Wertpapieraufsicht. Und in diesen Bereichen haben die relativ viel Entscheidungsfreiheit. Also der Präsident kann die nicht ohne weiteres immer umstimmen und hat dann sozusagen nicht so ein Vetorecht, wenn er mit gewissen Dingen nicht übereinstimmt. Er muss sie, wenn dann, mit Argumenten überzeugen. Und künftig soll das ein bisschen so funktionieren, wie man sich es auch in so einem Aufsichtsrat vorstellen kann, dass der Präsident wie der Aufsichtsratschef 2 Stimmen, dass auch der Präsident sowas bekommt und dann etwas einfacher diese Ressortchefs oder Direktoren überstimmen kann. So, und was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die BaFin halt auch künftig Bilanzen prüfen kann, von sich aus, ohne diese Behörde, die es bislang gab, die DPR, also den Verein, Behörde ist das falsche Wort, einschalten zu müssen. Und zwar ist entschieden worden, dass die BaFin halt nicht nur routinemäßig, sondern auch bei Verdacht auf Betrug aktiv werden kann. Also es muss jetzt keine Absprachen mehr geben mit der DPR. Es ist in der Hand der BaFin und damit ist die BaFin so mächtig wie eigentlich seit ihrem Bestehen nicht, weil sie im Prinzip jetzt, egal ob es sich um eine börsennotierte Bank handelt oder um irgendwie einen Schraubenhersteller oder wie auch immer, sie kann bei Verdacht auf Bilanzbetrug sofort aktiv werden, ohne Wenn und Aber.
Aber war das nicht vorher formell eigentlich auch so? Die DPR hat Bilanzen geprüft und das weitergemeldet an die BaFin. Und auch da hätte die BaFin doch schon einschreiten können. Warum soll sich das, ja, das jetzt ändern?
Das Problem gab es unter anderem bei Unternehmen wie Wirecard, die nicht als Finanzunternehmen deklariert waren. Da konnte halt die BaFin nicht so ohne weiteres einschreiten. Da musste sie halt die DPR einschalten. Und dann war halt immer so ein bisschen die Frage, wie schnell agiert da jemand? Und bei der DPR ist es jetzt nicht so, dass die ressourcenmäßig so super ausgestattet waren. Also die konnten zwar immer sich von außen noch welche dazu holen, denen sie dann Aufträge geben konnten, damit diese ihnen im Falle von, wenn es halt irgendwie nötig war, helfen. Aber man hat halt an der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Fall gesehen, dass halt das nicht funktionierte. Weil halt einfach auch bei der, die BaFin musste dann warten, bis irgendwas von denen kam. Als von denen nichts kam, sind sie denen dann auf die Füße getreten. Dann dauerte es wieder und so ist wertvolle Zeit verloren gegangen. Und das wird so nicht mehr passieren. Die BaFin wird dann auch keine Entschuldigung mehr dafür haben, wenn sie untätig bleibt.
Du hast ja auch beschrieben, dass sich an dem Führungsverständnis etwas ändert. Vorher war das so, dass es zwar einen Präsidenten gab, aber der konnte nicht durchregieren. Jetzt hört sich das so an, als könne der Präsident stärker durchregieren. Du kennst ja den alten Chef, der gehen musste über diesen Skandal, Felix Hufeld, ganz gut. Ein zupackender Mensch eigentlich. Warum hat er die Behörde nicht auf Trab bringen können?
Also er hat die Behörde in Teilen auf Trab gebracht. Also es war ganz erstaunlich, so zu Zeiten des Brexits, also das Referendum, Brexit-Referendum war ja 2016 und in den Jahren danach haben sich ja ganz viele ausländische Banken dann bei der BaFin erkundigt, unter welchen Bedingungen können wir Teile des Geschäfts nach Deutschland verlagern. Und da war es ganz, ganz erstaunlich, dass die Banken voll des Lobes waren für diese Behörde und gesagt haben, Mensch, ein deutscher Beamtenladen und wir können hier problemlos unsere ganzen Anträge, unseren Schriftverkehr in Englisch einreichen. Wir bekommen Antworten auch an Feiertagen oder mal eben schnell und unkompliziert, ohne dass es Monate dauert. Also da waren ganz viele von diesen Auslandsbanken baff erstaunt, dass es sowas bei einer deutschen Behörde gab. Also es ist ihnen gelungen, in Teilen diesen Laden auf Trab zu bringen und sowas wie, ja, wie nennen wir es, eine Dienstleistungsmentalität oder sowas, denen einzubimsen. Aber das ist halt nicht in der ganzen Behörde gelungen. Und im Wirecard-Fall war es halt vor allem die Wertpapieraufsicht, die versagt hat. Mhm. Und ja, dem Teil wird halt der neue Präsident wahrscheinlich noch eine besondere Aufmerksamkeit widmen müssen. Schon allein dadurch, dass er jetzt mit als erstes einen neuen Direktor für diesen Bereich suchen wird, weil die bisherige Chefin dieses Bereichs, Elisabeth Rögele, die musste wegen Wirecard zurücktreten.
Also offensichtlich, die BaFin hat sich verbessert in puncto Dienstleistungsmentalität, aber an der Ecke Kontroll und Kontrollschärfe gibt es deutlichen Verbesserungsbedarf. Du hast den neuen Präsidenten erwähnt, der kommt, der natürlich ganz wichtig ist. Jetzt noch mal mehr, weil es ein neues Führungsverständnis geben soll, noch mehr Macht beim Präsidenten liegt. In dem Fall ist es ein Mann, Mark Branson, dem Namen hört man schon an. britischer Herkunft. Was ist das für ein Typ?
Also das Erste, was bei ihm auffällt, ist, dass er komplizierte Themen in einer sehr, sehr einfachen, aber ohne dass es dann zu einfach und ausdifferenziert wird, in einer einfachen, verständlichen Form wiedergeben kann. Also der steckt sehr, sehr tief in den Themen drin. Das merkt man ihm sofort an. Der hat auch auf alles eine Antwort. Also der hat sich schon im April gut eine Stunde lang den Fragen des Finanzausschusses im Bundestag gestellt, die ihn natürlich sehr, sehr kritisch beäugt haben, weil ganz viele, die in diesem Finanzausschuss sitzen, natürlich den Rücktritt von Hufeld gefordert haben, weil sie gesehen haben, was nicht funktioniert. Und von daher wollten sie sehen, wen hat das Bundesfinanzministerium als Ersatz, als Nachfolger für Hufeld ausgesucht und haben ihm ganz, ganz viele auch sehr, sehr kritische und auch komplizierte Fragen gestellt. Er hatte auf alles eine Antwort, aber ohne sich zu verheddern, ohne in irgendwie die x-te Ableitung von irgendeinem komplexen Thema einzusteigen, war er in der Lage, die Dinge auf den Punkt zu bringen und auch zu einem gewissen Teil eine gewisse Distanz zu dieser Bankbranche, in der er gearbeitet hat. Also er ist nach dem Studium war er erst kurz Unternehmensberater und hat dann in den 90er Jahren erst bei Credit Suisse und später bei der UBS gearbeitet. Also er kennt Banken von innen und er hat eine sehr, sehr gesunde Distanz. Also wenn er zum Beispiel über so Dinge spricht wie Boni, was ja immer ein empfindliches Thema ist für Banker, weil sie da ja irgendwie ungern irgendwie zugeben, dass man da Abstriche machen muss oder so, wird irgendwie klar, dass er da so eine sehr, sehr gesunde Art und Weise hat, damit umzugehen und auch Fragen zu stellen, die völlig berechtigt sind. Zum Beispiel heißt es ja immer, in guten Zeiten ist es immer der Banker, der sich seinen Bonus verdient hat. Also aber es ist nicht das Marktumfeld, was dazu beigetragen hat. In schlechten Zeiten ist es immer das Marktumfeld, was dazu beiträgt, dass es keine Boni gibt, aber nicht das Engagement des Bankers. Und da stellt er ganz richtig die Frage, warum ist das so? Es sind doch eigentlich immer zwei Faktoren, die dazu beitragen, dass einer erfolgreich ist, das Engagement und letztendlich die Rahmenbedingungen, aber auch das Engagement des Einzelnen. Und das ist ganz wohltuend, wie er so über solche Dinge spricht und da offenbar auch alles in Frage stellt und bereit ist, auch Dinge, die traditionell, wo es immer heißt, das war schon immer so, da kann ja jeder kommen, dass man die sich nochmal anschaut und vielleicht sagt, muss es wirklich so sein.
Zumal die Banker ja auch eben mit dem Verweis auf das Marktumfeld bei schlechten Geschäftszahlen eben rechtfertigen, dass die Boni trotzdem hoch bleiben müssen, weil sie für das Marktumfeld ja nichts können. Spricht er eigentlich Deutsch oder Englisch, was ja für die Führung einer deutschen Behörde und den Umgang mit der deutschen Politik ganz relevant sein kann?
Also er spricht ein ganz hervorragendes Deutsch. Man hört ihm aber an, dass er halt lange in der Schweiz gelebt hat und es da perfektioniert hat. Also gelernt hat er es wohl schon zu seiner UBS-Zeit. Und nach dem, was ich so von Leuten gehört habe, die ihn lange kennen, hat er, als er in die zu FINMA, also zur Schweizer Finanzaufsicht gewechselt ist, das war im Jahr 2010, hat er sich konsequent auf Deutsch umgestellt und nicht mehr Englisch gesprochen und ist dann auch perfektioniert. Und es klingt für uns so ein bisschen drollig, weil er bei fast jedem zweiten Satz dieses Schweizer oder dahinter setzt. Und das klingt dann für jemanden, der das nicht so gewohnt ist, als sei er sich so ein bisschen unsicher und er müsste sich ein bisschen rückversichern bei seinem Gesprächspartner, was aber überhaupt nicht seine Intention ist. Es ist nur so ein bisschen so, dass er dadurch vielleicht ein bisschen harmloser rüberkommen will und nicht die Konsequenz und Härte an den Tag legen will, für die er durchaus bekannt ist.
Das hat ja schon bei vielen Schweizern geklappt, dieser rhetorische Kniff. Ja, die Härte, sagst du, für die er bekannt ist. Also der eindeutig mächtigste Mensch an der Spitze dieser wichtigen Behörde in Deutschland, der sozusagen demnächst sehr prägend sein wird für den deutschen Finanzmarkt. Was zeichnet ihn fachlich aus? Du sagst, er hat eine gewisse Härte. Hast du da Beispiele?
Also eine der Erfahrungen oder Begebenheiten aus der Schweiz, die mir immer wieder geschildert wurde, als ich fragte, was zeichnet ihn so aus oder was ist das Erste, woran Sie, also jetzt meine Gesprächspartner, denken, wenn es um Branson geht. Er hat in der Schweiz eine Bank zugemacht. Er hat denen die Lizenz entzogen. Und zwar war das eine etwas kleinere Bank, BSI. Es war das älteste Bankhaus im Tessin, Hauptsitz in Lugano. Und die waren in einen Korruptionsskandal verwickelt, um so einen malaiischen Fonds, UNMDB hieß, das war etwa 2015. Und er hat relativ früh die richtigen Fragen gestellt. Und zwar hat er schon 2013 gewisse Zahlen in Frage gestellt, die das Unternehmen vorlegte. Und hat die darum gebeten, hier, ne, sagt mir mal erstmal, wie kommen die zustande? Und zweitens, macht mir mal deutlich, habt ihr die Risiken im Griff, die da möglicherweise entstehen? Weil besonders hohe Renditen oder Profite sind auch seiner Erfahrung nach, und das ist ja auch so, meist mit etwas höheren Risiken verbunden. So, und den ist er dann ab 2013 immer regelmäßig auf die Füße getreten, hat aber nicht die Antworten bekommen, die er wollte, die ihn zufriedengestellt hätten. Und dann stellte sich nach und nach heraus, dass die in diesen großen Geldwäscheskandal verwickelt waren. Und dann hat er denen die Lizenz entzogen, was ja so die ultimative Sanktion ist, die man verhängen kann. Also die FINMA, die Schweizer Finanzaufsicht, hat jetzt nicht als Instrument die Möglichkeit, hohe Geldstrafen oder so zu verhängen, wie man das so aus Amerika oder aus Großbritannien kennt. Aber die ultimative Strafe ist da halt Lizenzentzug und Gewinnrückzahlung. In dem Fall hat er beides entschieden, 2015. Das hat es vorher so in dieser Form nicht gegeben.
In Deutschland wird ja nicht so gern übers Gehalt gesprochen. Interessieren tut's aber trotzdem alle Menschen. Deswegen sprechen wir auch drüber. Und du sagtest ja, er sei vorher Banker gewesen, hat da mit Privatbankiers zu tun, die meist auch ein recht auskömmliches Jahressalär nach Hause tragen. Was verdient dann so ein BaFin-Präsident?
Also nach dem, was wir so gehört haben, ich habe den Gehaltsbeleg von Hufeld nicht zu sehen bekommen, aber nach dem, was wir so gehört haben, sind das so um die 400.000 Euro im Jahr. Und bei der FINMA, bei der Schweizer Finanzaufsicht, hat er umgerechnet um die 500.000 Euro verdient. Also er nimmt Gehaltseinbußen von etwa 20%. Das ist mir auch von mehreren Seiten bestätigt worden in Kauf, dass sich das etwa so in dieser Größenordnung bewegt. Er hat ja schon deutlich höhere Gehaltseinbußen in Kauf genommen, als er von der UBS zur Schweizer Finanzaufsicht wechselte. Und ich habe dazu auch mit dem einen oder anderen Personalberater gesprochen, der sagte, wenn es ihm um Geld gegangen wäre, dann hätte er jetzt problemlos einen sehr, sehr hochrangigen Posten auch wieder im Banking bekommen können. Also er hätte ihn problemlos vermitteln können, durchaus auch als CEO zu irgendwelchen Banken oder auf jeden Fall in irgendeine Vorstandsetage. Das wollte er nicht. Also Leute, die ihn vielleicht nicht so gerne mögen, die sagen, er mag Macht. Ich glaube, das Wort Macht ist vielleicht an der Stelle ein bisschen negativ belegt. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus Einfluss haben und gestalten können, was für ihn so den Job bei einer Regulierungsbehörde so attraktiv macht. Dass er durch seine Entscheidungen und dadurch, dass er Banken rechtzeitig auf die Füße tritt, die er zieht, dass er natürlich dazu beiträgt, dass es am Ende auch einen gesellschaftlichen Nutzen hat. Aber dass er durch einen gewissen Freiraum, den man auch in diesem Job hat, auch immer entscheiden kann, wie stark nutze ich gewisse Spielräume, die ich habe, wie sehr greife ich jetzt ein, wie stark interpretiere ich bestimmte Vorgaben, die ich habe. Also ich glaube, es ist so ein bisschen diese Mischung aus gestalten können und dadurch Einfluss haben, die ihn anzieht.
Wer Macht hat, hat auch viel Verantwortung. Du hast schon erwähnt, die BaFin wird künftig viel stärker eingreifen können beim Verdacht auf Bilanzmanipulation, auch über die Finanzindustrie hinaus. Sowas birgt natürlich für Unternehmen immer schon eine enorme Gefahr, wenn nämlich öffentlich wird, dass eine Behörde wie die BaFin sich die Bilanz genauer anschaut, dann wirkt das ja meist abschreckend für Anleger, für Kunden auch, auch für Mitarbeitende. Also die BaFin muss dann mit dem Instrument sehr verantwortungsvoll umgehen, aber es natürlich auch einsetzen, damit solche Skandale, wie wir sie eingangs beschrieben haben, nicht mehr passieren.
Genau, aber es ist ja so ein bisschen so ähnlich wahrscheinlich wie auch bei so einer Staatsanwaltschaft. Also die BaFin kann natürlich nur bei einem begründeten Verdacht einschreiten. Das ist zu einem gewissen Grad Ermessenssache, ob man da schon früh aktiv wird oder ob man noch ein bisschen wartet. Und da wird die BaFin auch noch nach und nach so ihre Erfahrungen mitmachen müssen, bis sich das so einpendelt und man ein Gefühl dafür bekommt. Und entscheidend wird natürlich sein, welche neuen Mitarbeiter die da jetzt anziehen können und die diesen Job künftig machen werden, weil auch die BaFin vom Gehaltsniveau jetzt nicht irgendwie eine Behörde ist, die jetzt so super attraktiv ist. Und das ist ein anderes Problem der Behörde, was mir immer wieder mal in Gesprächen unterkommt, dass man sagt, ja, so als Rechtsanwalt Rechtsanwalt oder als Wirtschaftsprüfer in der freien Wirtschaft kann ich besser verdienen. Warum soll ich dann irgendwie zu BaFin gehen? Die braucht aber diese Fähigkeiten von Wirtschaftsprüfern, um beispielsweise bei dieser Truppe, die da künftig forensische Untersuchungen in den Bilanzen anstellen soll, um da wirklich gute Leute zu haben und dann auch in der Lage zu sein, den Unternehmen frühzeitig auf die Spur zu kommen, die da versuchen, die Behörden zu lenken.
Vielleicht kann Mark Branson ja dafür sorgen, dass in der gesamten Behörde sich eine Motivation festsetzt, wie er sie offensichtlich auch hat. Nämlich, dass es ihm da ja entweder um Macht oder um Gestaltungsmacht geht. Das werden wir dann in den nächsten Monaten uns anschauen, wie er damit umgeht.
Da werden echt einige dicke Bretter wahrscheinlich zu bohren sein, weil einige aus der BaFin haben mir schon in dem einen oder anderen Gespräch signalisiert, dass natürlich bei einem Teil der Truppe die Motivation ziemlich da niederliegt, weil die halt jetzt so herbe kritisiert wurden. Zu Recht natürlich, aber viele von denen haben ja nichtsdestotrotz versucht, irgendwie ihr Bestes zu geben. Und jetzt stehen sie da so im Kreuzfeuer der Kritik. Also motivieren wird er da eine ganze Menge müssen.
Immerhin bekommen sie auch Verstärkung in Form 160 neue Kolleginnen und Kollegen, hast du ja gesagt. Das ist ja eine ganze Menge. Vielleicht so Richtung Abschluss unseres Gesprächs. Dein Rat an Unternehmen, wie sollen sie sich verhalten, damit sie nicht ins Fadenkreuz von Mark Branson und der erstarkten BaFin geraten?
Ja, der Rat klingt, glaube ich, einfacher, als er ist. Also der Rat würde lauten, kein Schmuh machen und vor allem Compliance ernst nehmen und das nicht einfach als so eine lästige Pflicht, so eine lästige Angelegenheit ansehen, die das Geschäft behindert und die einfach nur Geld kostet, weil man dafür Leute einstellen muss, sondern das wirklich ernst nehmen, weil man sieht ja bei Wirecard, was sonst passiert. Da landen halt Vorstände im Gefängnis, Aktionäre verlieren jede Menge Geld. Ganz Deutschland steht ziemlich blamiert da. Also dieses Transparenz auch ernst nehmen. Wir haben noch vor einigen Tagen so ein Beispiel gehabt, wo man sich fragt, war das wirklich notwendig? Das war so ein Beispiel von SAP. Die haben ein kleines Joint Venture gegründet und einer der Partner im Hintergrund ist halt einer der Gründer von SAP, die Hasso Plattner Stiftung, wo er jetzt nicht operativ tätig ist, aber ein Namensgeber ist und durchaus wichtiger Berater. Und die haben das zum Beispiel nicht bekannt gegeben. Und dann hat halt jemand das an die Medien durchgestochen und gesagt, Mensch, da ist doch dieses interessante Detail, guckt euch das mal an. Und da fragt man sich, warum waren die nicht von vornherein transparent damit? Das ist ja nicht ehrenrührig, sowas bekannt zu geben. Und damit hätten sie sich jede Menge unangenehme Fragen erspart. Und es hätte nicht so ausgesehen, als ob sie da jetzt irgendwas verstecken wollen, weil der Eindruck entsteht nun mal, auch wenn das vielleicht nicht beabsichtigt war. Also wirklich kein Schmuh machen, Transparenz und Compliance ernst nehmen und nicht einfach sagen, puh, das kostet Geld und ist mir ansonsten egal. Also langfristig zahlt es sich aus.
Und die Kehrseite der Frage, deine Einschätzung für Privatanleger, kann ich künftig wieder stärker den Unternehmen trauen, die in Deutschland am geregelten Aktienmarkt notiert sind oder zumindest der Prüfung der BaFin unterliegen?
Tja, also trotz dieses ganzen Bemühens, trotz dieser ganzen Reform wird es ja nicht so sein, dass man irgendwie Bilanzbetrug komplett ausschließen kann. Man muss auch weiterhin genau hingucken und kritisch sein. Also Branson hat mal gesagt, in seinem Job tut es ganz gut, so eine kleine Paranoia zu entwickeln und sich immer wieder zu fragen, wenn etwas zu gut daherkommt, kann es dann wirklich so gut sein, wie es erscheint? Und das finde ich ist eine ganz gute Leitfrage eigentlich für jedermann. Kann es wirklich sein, wie bei Wirecard, dass ein Unternehmen Jahr für Jahr Zuwächse bei Umsatz und Gewinn von 30% hat und der Aktienkurs nur den Aufwärtstrend kennt und immer nur runtergeht, wenn schlechte Nachrichten von Leerverkäufern kommen, sich dann aber schnell wieder berappelt? Also ich glaube, das ist echt eine ganz gute Leitfrage. Immer skeptisch sein und Bilanzbetrug kriegst du ja nicht einfach so durch eine verstärkte Behörde ausgemerzt.
Und jeder, der skeptisch ist, der kann uns an seiner Seite wissen. Katharina, ganz herzlichen Dank.
Danke, Sven.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr über die Untiefen des deutschen Kapitalmarkts, die Lehren aus dem Fall Wirecard und die Renovierungsarbeiten bei der Finanzaufsicht BaFin erfahren wollen, empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes. Dort finden Sie sämtliche Links. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.